Jennifer und ich, wir haben diese Woche ein Zeugnis angehört von einer Frau, die als Missionarin im Irak arbeitet, im Nordirak, im Kurdengebiet. Und sie hat erzählt, dass die Menschen da sehr offen sind für Jesus. Menschen haben aus erster Hand diese ganze Grausamkeit der muslimischen Religion erlebt, zumindest wie sie praktiziert wird, da unten, und die haben das satt. Und viele sagen, wir waren eigentlich Christen, ne? Wir wurden mit dem Schwert bekehrt. Die Kurden waren die Meder im Alten Testament. Zu Pfingsten sehen wir, dass heutige Kurden da in Jerusalem waren, als der Heilige Geist auf die Gemeinde gefallen ist und sind zum Glauben gekommen. Es war ein christliches Land, und dann erst 600 Jahre später wurden sie mit dem Schwert zum Islam bekehrt. Genauso wie Konstantinopel bis zum 15. Jahrhundert eine christliche Hauptstadt war, eines christlichen Reiches, bevor sie zwangsbekehrt wurden, sozusagen, zum Islam. Aber diese Frau hat auch erzählt, wenn sich jemand bekehrt von diesen ehemaligen Moslems, wenn die sich zu Jesus wenden, Nachfolger von Jesus werden, dann sagen sie ihnen auch, hey, das kann ich einen ganz teuren Preis kosten. Kann teuer sein, Jesus nachzufolgen. Viele Familien verfolgen ihre eigenen Familienmitglieder, nur weil sie sich zu Jesus hingewandt haben. Bisschen südwestlich davon in Mosul, Nada hat es auch erzählt, da werden Leute auf der Straße angehalten, und wenn die einen christlichen Pass haben, werden die einfach niedergeschossen. Hoher Preis, den die Geschwister da bezahlen. 175.000 Christen sterben jedes Jahr für ihren Glauben. Einfach nur, weil sie Christen sind. Meistens durch muslimische Hand oder von Hand von Kommunisten. Nordkorea ist ein ganz furchtbares Land, ganz schwere Verfolgung, aber auch in China zum Beispiel. In diesen Ländern musst du wirklich deine Kosten überschlagen, wenn du sagst, ja, ich will Jesus nachfolgen. Das ist nicht irgendwie eine leichtfertige Entscheidung. Das kann dich im wahrsten Sinn dein Leben kosten. Und die Realität ist, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, es kostet uns unser Leben. So oder so. Jesus möchte, dass wir für ihn leben. In unserem Land sind wir vielleicht sogar ein bisschen mehr herausgefordert an dieser Stelle, weil wir haben diese Verfolgung nicht, zumindest nicht in diesem krassen Sinn. Vielleicht lachen dich die Leute mal aus, weil du als Christ leben willst. Oder vielleicht hast du Nachteile an deinem Job, weil du sagst, hey, bei diesen falschen Dingen mache ich nicht mit. Ich werde nicht lügen oder ich werde nicht betrügen. Solche Dinge gibt's. Aber im Vergleich zu dem, was Geschwister in der Welt durchmachen, weil sie Jesus nachfolgen, ist es ein Witz, was wir auf uns nehmen müssen. Im Prinzip können wir als Christen ein bequemes Leben führen in unserem Land. In Wohlstand, in Frieden. Dürfen uns frei versammeln hier. Das ist ein Vorrecht, ne? Müssen wirklich dankbar sein dafür und können dankbar sein dafür. Aber da ist auch eine Gefahr drin, nämlich die Gefahr, dass wir mit einer halbherzigen Einstellung Jesus nachfolgen, mit halbem Herzen. Halbherzige Entscheidungen, weil es uns vielleicht nicht so viel kostet. Wenn du in Gefahr stehst, niedergeschossen zu werden morgen, weil du an Jesus glaubst, weil du dich entschieden hast, heute ihm nachzufolgen, ist eine Entscheidung, die du dir gut überlegst. Ich glaube, bei uns ist es leichter zu sagen, ja, ja, ich bin auch irgendwie Christ, aber naja, lebe noch irgendwie so mein eigenes Leben weiter. Und Kapitel 9 in Lukas, ne, darum geht es bei Jüngerschaft. Jesus hat uns herausgefordert. Die letzten Wochen. Ich fühle mich sehr herausgefordert. diese Gefahr eines halben Herzens, eines geteilten Herzens. In Lukas 10 hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das erste Gebot. Nichts Neues, was Jesus da gesagt hat. Und dann hat Jesus gesagt hier im Kapitel 9, im Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Im Matthäus-Evangelium hat Jesus gesagt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann werde ich euch versorgen mit allem, was ihr braucht. Sucht zuerst das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Was ist ein Reich? Ein Reich ist ein Herrschaftsbereich. Ne? Was Jesus hier sagt, ist, trachte zuerst nach meiner Königsherrschaft über dein Leben. Mach meinen Willen zu deiner ersten Priorität in deinem Leben. Und dann werde ich dich versorgen mit allem, was du brauchst. Also Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch. Er möchte das Sagen haben in unserem Leben. Er möchte, dass wir sein Wort und dass wir seinen Willen über unseren Willen stellen oder über unsere persönlichen Präferenzen. Er fordert bedingungslose Nachfolge. Und das ist unser Thema heute. Wir haben sehr viel über Nachfolge gesprochen in letzter Zeit, verschiedene Aspekte angesehen. Das ist wahrscheinlich der herausforderndste. Bedingungslose Nachfolge. Jesus verlangt bedingungslose Nachfolge, ganze Hingabe, vollen Gehorsam, dass wir ihn und seinen Willen zur absoluten ersten Priorität machen in unserem Leben. Und er fordert uns auf, vorher die Kosten zu überschlagen. Blättert mit mir nach Lukas Kapitel 14, ein paar Seiten weiter. Lukas 14, lasst uns gemeinsam lesen die Verse 25 bis 35. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wow! Was wir hier lesen, sagt uns eigentlich, Jesus überschlägt auch die Kosten. Er überschlägt die Kosten. Und er sagt, ein halbherziger Jünger, ein halbherziger Christ ist unbrauchbar. Mit dem kann ich mein Reich nicht bauen. Er hat gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. In dem Moment, wo wir unsere selbstsüchtigen Wünsche, unseren selbstsüchtigen Willen über Gottes Willen und über Gottes Wort stellen, da hören wir auf, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. und verwirklichen wir uns selbst und nicht Jesus mit unserem Leben. Er hat hier auch gesagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Nichts darf wichtiger sein in unserem Leben als Jesus und sein Wille. Nicht unsere Familie, nicht mal wir selbst, unser eigenes Leben, nicht unser Zeug, irgendein Besitz, den Gott uns anvertraut hat als seine Verwalter. Jesus will die absolute Priorität sein. In Matthäus 6, Vers 24 hat er gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist nicht möglich. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld. Oder dir selbst, dein Ansehen, deine Familie, Sicherheit, was immer es ist, was Menschen an die Stelle von Gott setzen und zum Wichtigsten oder zur Priorität in ihrem Leben machen. Es können ganz verschiedene Dinge sein. Jesus sagt, du kannst als Mensch nur für eine Sache leben. Dein Herz ist nicht groß genug für zwei Herren in deinem Leben. Es klappt nicht. Es ist entweder oder. Du kannst nur eine Sache oder eine Person zu deinem absoluten Ziel machen. Du kannst nur einem Herrn folgen. Du kannst nur einem Herrn loyal sein. Und das Leben ist ein Kampf, oder? Und all diese anderen Dinge werden in Konkurrenz treten mit dem Herrn oder mit deinem Ziel. Wenn du Jesus nachfolgst, dein Ego wird es nicht mögen, dass du Jesus vor dich selbst stellst. Und vielleicht wird deine Familie es nicht mögen. Vielleicht wird dein Chef es nicht mögen, dass du zu Jesus und zu seinen Prinzipien stehst. Vielleicht wird sein Steuer- oder dein Finanzberater nicht mögen. Dein eigenes Sicherheitsbedürfnis, deine eigene Ehrsucht, deine eigene Menschenfurcht wird es nicht mögen, dass du Jesus zuerst nachfolgst. Aber wenn deine Prioritäten und deine Hingabe an dem Punkt nicht klar ist, dann wirst du ein geteiltes Herz haben. Du wirst dich in irgendwelche Kompromisse einlassen. Schlechtes Zeugnis sein. Unbrauchbar werden für das Reich Gottes. Ein stumpfes Werkzeug in der Hand des Meisters. Wir werden heute drei Menschen sehen. Drei Menschen, die mit falschen Motiven zu Jesus kommen, die geteilte Herzen haben. Und Jesus wird sie zurechtweisen. Und er wird sie auffordern, das, was in ihrem Leben eine Konkurrenz zu ihm ist, hinter sich zu lassen, sich davon abzuwenden. Jesus ist krass. Jesus stößt diese Menschen erstmal vor den Kopf. Anders als wir oft Bekehrungsaufrufe machen oder Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Jesus ist nicht so sehr daran interessiert, an der Anzahl der Leute, die bei der Evangelisation nach vorne kommen. Er ist nicht so interessiert an der Quantität. Oh, wir haben so viele Neubekehrte in der Statistik, wunderbar. Jesus ist mehr interessiert an der Qualität. Er ist interessiert an Frucht, die bleibt. Er ist daran interessiert, dass wir zu echten Jüngern werden. Menschen, die sich mit dem Mund zu Jesus bekennen, sogenannte Namenschristen, den Namen Christen tragen, aber die nicht als Christen, das heißt als Nachfolger von Jesus leben, die schaden der Sache Jesu eigentlich mehr, als sie nützen. Irgendjemand hat mal gesagt, die Hauptursache für Atheismus in dieser Welt sind Christen. Mag was Wahres dran sein. Lass uns den ersten Menschen anschauen, hier im Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, ne? Stell dir vor, du bist unterwegs auf der Straße und irgendein Fremder kommt auf dich zu und sagt, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Wow! Der Typ ist gut drauf. Das ist eine starke Aussage. Was immer du willst, ich mache mit dir, was immer du willst, ich folge dir nach, wo immer du hingehst. War wohl eine emotionale, impulsive Entscheidung dieses Mannes. Er hat gesehen, was Jesus getan hat, Jesus Menschen geheilt hat, die Wunder, die er getan hat, die großen Volksmengen, die ihm nachgefolgt sind. Es war begeisternd. Und auch er hatte diese falsche Erwartung, dass Jesus ein irdischer König werden würde und Israel ganz groß machen würde. Und er war begeistert. Er hat gesagt, Jesus, ich will Teil davon sein. Und manche Prediger predigen so ein Wohlstandsevangelium. Und sagen, komm zu Jesus und dann wird es dir immer gut gehen. Und du wirst reich sein. Und du wirst immer gesund sein. Und wenn du Glauben hast, dann kannst du alles kriegen, was du willst. Manchmal predigen auch wir Christen ein falsches Evangelium. Nicht falsch. Das, was die Wohlstandsevangelisten predigen, das ist sicher falsch. Manchmal predigen wir Christen ein verkürztes Evangelium, sollte ich vielleicht sagen. Dass wir Leuten sagen, hey, komm zu Jesus, das ist das Beste. Komm zu Jesus, du wirst dich besser fühlen. Jesus wird dir helfen, dass es dir gut geht. Als ob das Gottes höchstes Ziel in unserem Leben wäre. Er hat viel höhere Ziele. Er möchte, dass wir heil werden, dass wir heilig werden, ihm ähnlich werden. Komm zu Jesus, er wird dein Leben besser machen. Seht, was Jesus hier antwortet, in Vers 58. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Mein lieber Freund, du bist falsch informiert. Du triffst die falschen Annahmen. Geh mit dir, wohin immer du willst. Mein Weg ist der Weg zum Kreuz, das ist mein Ziel. Bist du gewillt, dorthin mitzugehen? Da nachzufolgen? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen, um mir zu gehorchen? Jesus gibt diesem Mann hier einen guten Realitätscheck. Hey, mein Freund, die Realität ist, ich habe nichts. Ich habe nicht mal ein Bett, in das ich mich leben kann. Ich habe nicht mal ein Dach über dem Kopf. Ich kann ja kein bequemes Leben anbieten. Und wir wissen nicht, ob dieser Mann trotzdem bereit war, Jesus nachzufolgen oder nicht. Wir wissen nicht, wie er sich entschieden hat. Aber das Erste, was uns Menschen abhalten kann, Jesus nachzufolgen, oder was unser Herz teilen kann, ist Bequemlichkeit. Oder dieser Wunsch nach einem einfachen Leben. Das kann so einfach aussehen, dass ich sage, oh Mann, ich kann anderen nicht von Jesus erzählen, weil das fordert zu viel Selbstüberwindung. Oder nee, ich komme morgen nicht in den Gottesdienst, weil ich will ausschlafen. Oder ich fühle mich nicht so wohl in großen Gruppen. Oder vielleicht, dass wer sagt, oh, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, irgendwen besuchen, weil da stinkt es immer so. Oh. Oder ich kann nicht in die Mission gehen nach Afrika, da ist zu heiß, die haben keine Klimaanlage. Ich kann nicht bei Praiseland mithelfen, weil da muss man am Boden schlafen und die Duschen mit anderen Leuten teilen und die Toiletten. Oh, das ist nicht so mein Ding. Na, manche Menschen sind so Bequemlichkeitsfreaks. Manche mehr als andere. Ich denke, wir alle schätzen Bequemlichkeit und Komfort. Sind Luxus gewöhnt, wir verwöhnen uns gerne. Manche mehr als andere. Manche brauchen immer ihr schönes, warmes Bett. Und es ist wichtig, dass auf der Freizeit schöne Zimmer sind, weil sonst, oh, fahre ich nicht mit. Und ich brauche meine eigene Dusche. Und ich muss jeden Tag duschen. Ich erinnere mich, als wir einen Missionseinsatz gemacht haben mit der Bibelschule, sind nach Rumänien gefahren, das war damals kurz nach der Wende. Da war ein Mädel dabei, die hatte einen Riesenkoffer, das ist noch so ein zusätzliches Ding, und wir haben sie gefragt, was hast denn du da drin? Und die hatte da ihren Föhn drin und typisch Frau, so richtig Toilettenpaket. Und das Ironische war, wir hatten dort nicht mal regelmäßiges Wasser. Nur regelmäßigen Strom. Du wusstest nie, kommt Wasser heute oder kommt es nicht. Das war so zufällig. Und wenn du dann gerade unter der Dusche standst, wenn du Glück hattest und warst eingeseift und das Wasser ging aus, dann hast du wirklich gelitten. Aber die Realität war, es war nicht. Es war nicht drin, jeden Tag zu duschen. Man teilt alles als Christen. Es hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Manche Menschen sind so festgefahren in ihrem eigenen Rhythmus, in ihrem eigenen Lebensstil, mit dem sie sich wohlfühlen. Und sie fühlen sich sehr herausgefordert, wenn das irgendwie durcheinander gebracht wird. Hey, ich brauche meine persönliche Zeit, jeden Tag meine Privatsphäre. Ich brauche mein Mittagessen jeden Sonntag oder jeden Tag um 12 Uhr, und wehe, der Pastor predigt mal länger, dann bringt er alles durcheinander. Für manche ist ein Mehrbettzimmer eine riesen Herausforderung. Und manchmal ist es das. In der Bibelschule war ich mit 8 Jungs in einem Zimmer. Daheim hatte ich mein eigenes. Das ist herausfordernd. Aber was, wenn der Herr dir sagt, hey, es ist kalt, ich möchte, dass du einen Obdachlosen bei dir aufnimmst. Oder vielleicht, wenn er sagt, ich möchte, dass du jetzt auf seinem Sofa aufstehst und irgendjemanden besuchst, den Gott dir aufs Herz legst. Oh nee, das ist zu anstrengend. Bequemlichkeit kann ein echtes Hindernis sein. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, ist jeder von uns an der einen oder anderen Stelle herausgefordert an dem Punkt. Ich bin ein sehr geruchsempfindlicher Mensch. Und ich hatte mal einen Penner mit nach Hause genommen. Und ich habe echt gelitten. Der hat anders gerochen. War herausfordernd. Mein ganzes Zimmer verstunken. Meine Eltern haben damals gesagt, oh, wenn du das am Herzen hast, ist okay, aber der schläft bei dir. Und ich denke an die Bibelschulzeit, ne, mit den 8 Jungs im Zimmer, und ein paar von denen waren aus Kalifornien, die machen das Fenster nicht auf. Die leben ohne Sauerstoff, glaube ich, die Amis. Das war eine Herausforderung für uns. Ich war gewohnt, immer mit gekippten Fenstern zu schlafen. Ich bin so ein Frischluftfreak. Ich hasse stickige, abgestandene Luft. War eine Herausforderung. Ich habe einen leichten Schlaf. Und einmal hat jemand meine Wohnung hier oben mit mir geteilt, ein Zimmer mit mir, der hat geschnarcht wie ein Walross. Wow, das ist praktische Heiligung, Leute. Und wir hatten auch in der Bibelschule einen, der hat echt geschnarcht, das war unglaublich. Das Witzige war, der ist immer früher als wir zu Bett gegangen. Hat dann seine Ohrstöpsel reingemacht, dass wir ihn nicht aufwecken, und bis wir ins Zimmer kamen, hat er gepennt und hat gesägt wie ein Wilder. Ne? Also konntest du ihn dann anschreien und pfeifen, und nichts hat genutzt, ne? Der hat geratzt. Ist herausfordernd manchmal. Und manchmal, oder ich würde sagen immer wieder, fordert der Herr uns heraus, unsere Bequemlichkeit aufzugeben um des Reiches Gottes willen. Um anderen zu dienen. Wie geht's dir damit? Lass du dich dann abhalten, wenn es an den Punkt kommt? Jesus sagt, ich habe nicht mal einen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann, habe nicht mal ein Kissen, das ich besitze. Oh, der arme Jesus, er kann nicht mal seinen Kopf irgendwo hinlegen. Wisst ihr was? Jesus braucht unser Mitleid nicht. Jesus war zugleich auch der freieste Mensch von allen. Jesus hatte nichts, was ihn abhalten konnte von dem Kreuz, von Selbstverleugnung, den Willen des Vaters zu tun. Nichts, was ihn abhalten konnte. Wir schleppen oft so viel Ballast mit uns. Gebunden durch unser Zeug. Gibt es irgendein Zeug oder irgendein Komfort, der dich davon abhält, Jesus nachzufolgen? Lass uns den zweiten Mann ansehen. Im Vers 59. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Diesmal geht die Initiative von Jesus auf. Er ist unterwegs, sieht einen, sagt: Folge mir nach. Wow, was für ein Vorrecht, Leute. Lasst uns das mal uns auf der Zunge zergehen. Dass Jesus zu uns sagt: Folge mir nach. Wow. Ich meine, Jesus bräuchte uns nicht. Jesus könnte die Engel gebrauchen, die könnten alles viel besser tun als wir. Aber Jesus sagt zu uns: Folge mir nach, ich möchte, dass du mit mir gehst. Ich möchte, dass du mein Mitarbeiter bist. Das ist wunderbar. Das ist ein Vorrecht für uns. Wir dürfen mit ihm durchs Leben gehen. Mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren. Das ist wunderbar. Das ist eine Ehre. Er sprach so: In Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Oh oh. Da sehen wir schon diese Worte: Herr und lass mich zuvor. Herr und ich zuerst. Das ist was nicht wirklich zusammenpasst. Ne? Der Herr sagt dir was und du sagst: Ah, nee, lass mich zuerst. Habt ihr das Problem manchmal? Oder bin es nur ich? Der Herr sagt: Tu das oder das, leg dir was aufs Herz und du sagst: Oh, lass mich zuerst mein Ding abschließen. Wie ging es diese Woche? Es war am Freitag. Er hat gesagt: Hey, verbring Zeit mit mir. Er sagt: Oh Herr, ich bin gerade da dabei, nach Übernachtungsgelegenheiten zu suchen für die Männerfreizeit. Lass mich zuerst mein Ding fertig machen. Lass mich zuerst. Und ihr könnt erraten, was passiert ist. Ich habe an dem Tag keine stille Zeit gehalten. Dann haben die Dinge ihren Lauf genommen und so einfach. Weil Jesus an dem Punkt erst ungehorsam diese Woche. Oder vielleicht sagt Jesus zu dir: Tu das nicht. Du sagst: Jesus, lass mich zuerst nochmal sündigen und dann folge ich dir nach. Ist das schon mal passiert? Jesus dich überführt und du sagst: Nee, ich will das aber jetzt tun. Lass mich zuerst und dann folge ich dir nach, Jesus. Dann tue ich Buße und dann gehe ich es an. Leute, wenn wir sagen: Jesus oder Herr, lass mich zuerst, das bedeutet, Jesus vom Thron runterstoßen. Das ist, was dieser Mann hier sagt. Hat im Prinzip eine freundliche Antwort gegeben und hat gesagt: Jesus, ich will dir jetzt noch nicht nachfolgen, ich bin zu beschäftigt, ich habe noch was anderes vor. Hatte falsche Prioritäten. Jesus war nicht seine Nummer eins, er hatte noch eigene Pläne. Und sieht, was Jesus zu ihm sagt. Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Lass du die geistlich Toten ihre Toten begraben. Wenn der Vater tot war, für den kannst du eigentlich nichts mehr tun. Aber du geh hin und predige den Lebendigen das Evangelium. Bringe den Lebenden geistliches Leben. Das klingt sehr hart, was Jesus hier sagt. Ne? Besonders in der jüdischen Kultur. Sehr anstößig. wichtigste Aufgabe für einen Sohn, vor allem für den ältesten Sohn, der Haupterbe war, war seine Eltern zu versorgen im Alter und sie zu begraben. Und Jesu Aufforderung an diesen Mann zeigt uns, wie krass sein Anspruch ist, dieser Loyalitätsanspruch, wie sehr sich die Prioritäten ändern für einen Jünger. Die Loyalität zu Jesus geht vor alle anderen Beziehungen. Und bitte versteht, dass Jesus uns hier nicht sagt, dass wir unsere Eltern vernachlässigen sollen oder dass wir unverantwortlich sein sollen, dass wir unsere Eltern nicht ehren sollen, das sagt er hier nicht. Wir wissen das aus anderen Bibelstellen. Das ist im Gegenteil. Das sind Redewendungen, das sind Übertreibungen, die Jesus hier gebraucht als Stilmittel. Das war ein Stilmittel in der hebräischen Sprache. Aber Jesus will einen Kontrast aufzeigen. Das ist, was er hier tut. Er zeigt uns ganz krass, dass er die absolut erste Priorität sein will. Wie er vorhin gesagt hat, im Vergleich zu unserer Liebe und Hingabe an ihn sind alle unsere Beziehungen mit unseren Mitmenschen, die wir lieben, wie hassen. Er hat gesagt, wer nicht Vater und Mutter und Frau und Kinder und Geschwister und sich selbst hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus lehrt hier nicht, dass wir unsere Mitmenschen hassen sollen. Er lehrt uns, dass wir ihn über alles lieben sollen. Das ist die Aussage. Und manchmal kann unsere Familie ein Götze sein, was wir vor Jesus stellen, warum unser Leben dreht. Und wenn es darauf ankommt, Gottes Willen zu tun oder meiner Familie zu gefallen, dann wähle ich die Familie. Schwierige Anforderung an diesen Mann. Ne? Manchmal kann die Herausforderung sein oder kann es bedeuten, Jesus nachzufolgen, das Bessere vor dem Guten zu wählen. Und die Loyalität zu Jesus kommt vor der Familie und kommt vor der Kultur. Und für uns klingt das sehr abgefahren, aber in manchen Ländern, in muslimischen Ländern, ist das so krass Realität. Da bedeutet Jesus wählen, wirklich von der Familie ausgestoßen zu werden oder vielleicht sogar umgebracht zu werden. Da wählst du so krass. Oder verfolgte Christen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Missionar, der gläubig geworden ist. Dem haben sie gesagt, verleugne Jesus oder wir erschießen deine Frau und deine Kinder. Und die Familie hat gemeinsam dieses Lied gesungen, I have decided to follow Jesus. Vielleicht kennen das manche. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Niemals zurück. Und diese Christenverfolger haben das getan, haben seine Frau erschossen, seine Kinder erschossen. Er hat weitergesungen, hat gesagt, wenn niemand mit mir geht, dann folge ich immer noch nach. Niemals zurück, niemals zurück. Am Schluss haben sie ihn erschossen. Vielleicht ist es für uns nicht so krass. Für Paulus hat es vielleicht bedeutet, dass seine Frau ihn verlassen hat, weil er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Ich kenne jemanden, auch eine Missionarin, die wurde enterbt von ihren Eltern, weil sie sich entschieden hat, in die Mission zu gehen. Und denen hat es nicht gepasst. Wow. Es ist viel, was Jesus hier verlangt. Er sagt, ich komme zuerst. Sogar vor Familie. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass der Vater gerade gestorben war, dieses Mannes. Wäre nicht sehr wahrscheinlich gewesen, dass er während der Trauerzeit mit dem Rabbi da auf der Straße redet. Was die Juden getan haben, sie haben die Leute meist noch am selben oder am nächsten Tag begraben. Da ist eine Kultur oder ein Land, wo es sehr heiß ist. Es ist wichtig, die Leute schnell zu begraben. Und dann haben sie ein Jahr später, wenn der Leib des Verstorbenen verwest war, haben sie die Knochen eingesammelt und nochmal begraben in so einer kleinen Box. Vielleicht spricht er davon. Könnte sein, dass er Jesus hier bis zu einem Jahr um Aufschub bittet. Sagt, hier, lass mich zuerst hier meinen Vater begraben. Diese Familienangelegenheit hier regeln. Ist auch möglich, dass der Vater noch gar nicht gestorben war. Dass dieser Mann mit anderen Worten sagt, hey, lass mich meinen Vater versorgen, lass mich für meinen Vater da sein, solange er lebt, und dann werde ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt diesem Mann hier, Nachfolge, das kommt nicht irgendwann, das ist nicht was für irgendwann, sondern Nachfolge ist jetzt. Folge mir jetzt nach. Das ist ein hoher Preis im Leben eines Missionars, dass man in der Regel weit weg ist von seiner Familie, wenn man ins Ausland geht, wenn Gott dann ins anderes Land ruft. Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein Heimweh-Typ, der irgendwie Heimweh hat. Aber es ist schwer, manchmal wirklich so weit weg zu sein von meiner Familie, meine Eltern, meine Neffen, die nur ab und zu mal zu sehen. Und es ist schwer zuzusehen, wie meine Eltern alt werden. Und wenn man weg ist, wenn man sich nur ab und zu sieht, ist es noch viel offensichtlicher, dass sie alt werden. Und ich kann nicht nah bei ihnen sein. Und ich denke, noch schwieriger ist es, wenn sie nicht nur wollen, dass du da bist, sondern wenn sie dich vielleicht wirklich brauchen, eines Tages. Jennifer und ich, wir haben darüber geredet. Was tun wir in so einem Fall? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine einfachen Antworten. Aber ich kann sehr leicht sehen, dass es einfach ist, sich von solchen Gedanken abhalten zu lassen, dem Ruf zu folgen, den Gott dir gegeben hat. Und niemand würde dich anklagen, oder? Aber ja, wenn ich um solche Gedanken gekreist wäre, wäre ich nicht hier. Ich muss dem Ruf Jesu gehorsam sein. Ich muss ihm vertrauen für meine Eltern. Er hat gesagt, wenn wir Gottes Reich zuerst suchen, dann wird er für alle sorgen. Ich habe mir die Antworten, aber ich muss ihm vertrauen. Also als Jünger, Jesus sagt, wir können ja nicht sagen, lass mich zuerst, Jesus. Das wäre die zweite Frage an uns heute, die zweite Sache. Gibt es irgendeine Beziehung in deinem Leben, die dich davon abhält, Jesus nachzufolgen? Lässt du dich von Beziehungen abhalten? Weitere Möglichkeit wäre, dass dieser Mann auf sein Erbe warten wollte. Dass er im Prinzip sagt, Jesus, lass mich warten, bis mein Vater gestorben ist und mein Erbe antreten. In diesem Fall wäre sein Götze nicht Beziehungen oder Familie gewesen, sondern der Mammon. Sicherheit vielleicht. Und das ist was, was groß geschrieben wird in unserer Kultur, oder? Deutschen sind dafür bekannt, dass sie genau sind und zuverlässig sind, aber Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie risikobereit sind, oder? Und Nachfolge von Jesus, irdisch betrachtet, menschlich betrachtet, ist ein Risiko. Weil wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das bedeutet erstmal gewisse Unsicherheit, gewisses Risiko einzugehen. Und menschlich gesehen kann es beängstigend sein, diese Sicherheiten und Schutzräume, die wir uns geschaffen haben, hinter uns zu lassen. Die Wahrheit ist natürlich, dass Gottes Verheißungen sicherer sind als jeder Safe dieser Welt, als das Sicherste dieser Welt. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Da kannst du dich absolut draufstellen, kannst dich absolut verlassen drauf. Für Jesus kannst du absolut vertrauen. Ich sage euch noch ein Geheimnis. Es gibt keine Sicherheiten in dieser Welt. Das merken wir jetzt. Huh? Menschen haben viel Sicherheiten aufgebaut. Jetzt kommt die Finanzkrise. Und es wird interessant sein, was passiert, wenn Gott diesen Götzen Sicherheit wegnimmt im Leben von Menschen. Und wir können dafür beten, dass sie ihre Herzen öffnen, sie offen werden für Jesus. Bist du gebunden durch Sicherheitsdenken in deinem Leben? Gibt es irgendwo Zeug, was dich abhält, Jesus nachzufolgen? Vielleicht ist es dran, Schritt im Glauben zu machen, im Gehorsam auf Jesus. Der dritte Mann, Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Der nennt auch gleich seine Bedingung hier. Und vielleicht wollte der auch den Segen oder die Zustimmung seiner Familie einholen, Jesus nachzufolgen. Leute, wenn ich eine Meinungsumfrage gemacht hätte in meiner Familie, dann wäre ich nicht da. Ich war nicht glücklich damit, mit dem, was ich tue. Wir haben es mittlerweile akzeptiert, aber ich kann nicht sagen, dass sie wirklich begeistert sind davon. Noch immer. Er sagt: Lass mich zuerst hingehen, Abschied nehmen von denen, die in meinem Haus sind, von meiner Familie. Vielleicht eine Erlaubnis, eine Zustimmung einzuholen, mit Jesus zu gehen. Und ich kann fast hören, was die Eltern vielleicht sagen. Vielleicht sagt der Vater: Hey, mein Sohn, du kannst uns jetzt nicht alleine lassen. Du hast noch Verantwortung daheim. Ich habe dir eine gute Ausbildung bezahlt. Jetzt bist du auch verantwortlich dafür, dass du was draus machst. Schon mal überlegt, wer deine Rente bezahlen wird? Wie du das alles machen wirst? Wie du eine Familie erhalten wirst, wenn du hier diesem Prediger nachfolgst? Vielleicht hat die Mama gesagt: Oh, mein Sohn, geh nicht. Mami, ich werde dich so vermissen. Bleib da. Ist zu gefährlich da draußen. Bleib bei Mami. Diese Missionarin im Irak, von der ich anfangs gesprochen habe, die hat erzählt, dass ihre Mutter im Fernsehen öffentlich gesagt hat, dass sie ihre Tochter für dumm und unverantwortungsvoll hält. Für das, was sie tut. Es tut weh. Ich kenne einen Pastor, dessen Familie hatte die Erwartung, dass er das Familienunternehmen übernimmt. Und da waren Riesenspannungen, als Jesus ihn berufen hat, in den Pastoraldienst zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch er enterbt wurde, letztendlich. Und es kann umgekehrt sein, dass du ein Herz hast und sagst: Oh Jesus, ich möchte so gern Missionar werden, aber Jesus sagt zu dir: Nee, ich möchte hier, dass du so Unternehmen übernimmst, dass du da treu bist. Das ist meine Berufung für dich in deinem Leben. Sei ein Zeuge da. Gib treu deinen Zehnten. Das ist deine Reichgottesarbeit. Es kann in beide Richtungen gehen. Und eins ist nicht heiliger als das andere. Wozu hat Gott dich berufen? Das ist die Frage. Und vielleicht kann die Versuchung in schwierigen Zeiten sein, zu sagen für diesen Unternehmer: Oh, ich laufe jetzt weg, wäre irgendwo Missionar, mir wächst jetzt alles über den Kopf, ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht zu sagen: Hey, es ist schwer, als ehrlicher Christ in der Geschäftswelt zu überleben. Ich gehe Kompromisse ein. Ich verlasse diesen Weg der Jüngerschaft. Als Schüler vielleicht ist es die Versuchung zu sagen: Na, es ist zu schwer, zu Jesus zu stehen, ehrlich zu sein, rein zu bleiben. Ich meine, alle schummeln in der Schule und so viele leben in Unzucht. Bei mir in der Klasse war es so, die Jungs, wahrscheinlich war die Hälfte gelogen, aber die Jungs haben alle erzählt, was sie nicht für sexuelle Abenteuer haben und bla bla bla. War eine reine Jungenklasse. Versuchen wir da: Ja, ich gehe zurück zu meinem alten Leben, lebe so wie alle anderen. Ist einfacher, als gegen den Strom zu schwimmen. Ich denke, dieser Pastor hatte sicher oft die Versuchung, in schweren Zeiten, wo er darum gekämpft hat, wie er seine Familie ernähren soll, zurückzugehen. zu dem sicheren Job. Weil ich hatte diese Versuchung, als ich anfangs hier war und mich um Jobs beworben habe und ich konnte keinen Job finden und dann habe ich echt ein tolles Jobangebot in Wien bekommen. Versuchen zurückzugehen. Zurückzugehen, das was ich verlassen habe. Zurück zur Mama. Aber seht, Jesus sagt hier in Vers 62, Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Du kannst keine gerade Furche ziehen, wenn du zurückschaust. Das geht nicht. Was die Leute damals gemacht haben, die haben irgendein Ziel in der Ferne anvisiert und so haben sie eine gerade Furche gezogen, indem sie vorausgeschaut haben. Die sind da hinter irgendeinem Ochsen oder irgendeinem Pferd hinterher geleiert mit diesem Pflug. Das ist, was Jesus getan hat. Seht hier in Vers 51. Da heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jesus hat nach vorne geschaut, er war ausgerichtet auf das Kreuz, auf sein Ziel, uns zu erlösen. So hat er einen geraden Weg gelebt, ist er gerade gegangen. Apostel Paulus sagt uns im Philipperbrief, ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Schau nicht zurück. Schau voraus, schau auf Jesus. Und schau auf die Belohnung in der Ewigkeit, die er für dich hat. Nur so können wir eine gerade Furche ziehen in unserem Leben, in dieser Welt. Eine radikale Herausforderung heute Morgen. Dass wir mit ganzem Herzen Jünger Jesus sind. Wow, wer kann so leben? Ehrlich gesagt, ich nicht. Es ist schwer. Ich will in meinem Herzen ein gehorsamer, brauchbarer Jünger sein. Ich will mal hören, dass Jesus zu mir sagt, hey, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich versage oft. Bin oft etwas halbherzig. Und wenn es nur so eine kleine Sache ist, dass Jesus sagt, verbring Zeit mit mir und ich sage, lass mich zuvor hier mein Ding fertig machen. Muss ständig Buße tun. Meine einzige Hoffnung ist Jesus. Dass er in mir wirkt, dass er mich motiviert, dass er mich stärkt. Dass er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und er hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Wir müssen unsere Augen auf Jesus ausrichten. Wir müssen unsere Augen auf die Ziellinie richten. Ewige Perspektive. Nur so können wir leben. Das wollen wir tun, wenn wir Abendmahl feiern. Wir wollen aufschauen auf sein Kreuz, auf diese Liebe, mit der er uns geliebt hat. Ich glaube, nur das kann uns wirklich motivieren. Das kann uns wirklich tief im Herzen dazu bringen, dass wir sagen, ja, ich will. Ich will alle Kompromisse zurücklassen. Ich werde mich nicht abhalten lassen von materiellem Zeug oder meinem Sicherheitsdenken, von irgendwelchen Beziehungen, nicht mal von meiner Familie. Ich werde Jesus nachfolgen. Ganz krass. Einfach ihm gehorsam sein, in jedem Bereich meines Lebens. Wir müssen auf ihn schauen. Das tun wir im Abendmahl. Wir müssen oft Abendmahl feiern, glaube ich. Und seine Liebe vor Augen halten. Und ich bete darum, dass er unser Herz neu berührt und uns neu brennen lässt für ihn, wenn wir das tun. Und wenn du dich in Kompromisse verstrickt hast in deinem Leben, wenn du stumpf geworden bist, dann muss es kein permanenter Zustand sein, sondern du kannst dieses Werkzeug wieder schärfen. Kannst zu Jesus kommen und kannst eben diese Sünde, diesen Kompromiss bekennen und Buße tun, umkehren davon und du kannst neu anfangen. Das ist so wunderbar bei Jesus, dass wir wirklich immer wieder neu anfangen dürfen, wenn wir auf die Schnauze fallen. Das ist so wunderbar. Wir müssen nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Wir müssen auch nicht Angst haben vor der Zukunft, Angst vor Versagen. Nee, schau auf ihn und geh voran. Und so ziehst du deine gerade Furche für Jesus in diesem Leben. Lass uns Abendmahl feiern und auf ihn schauen.